Ich bin auch nicht blöd. Dieser Slogan ist durch die Werbung einer Kaufhauskette für Elektronikartikel bekannt geworden. Dass man nicht blöd ist, bezieht sich darauf, dass man, in diesem Fall für Elektroartikel, doch nicht mehr Geld ausgibt, als man muss. Möglichst wenig also. Man will ja viel behalten. Es gab dazu ja noch den Slogan einer anderen Elektronikkette: Geiz ist geil. Beide Werbekampagnen sind verkaufstechnisch aus meiner Sicht ein absoluter Glücksgriff. Die haben sich eingebürgert. Wirksam sind sie wahrscheinlich deshalb, weil sie die Stimmung in unserer Gesellschaft so gut widerspiegeln. Das, was im menschlichen Herzen so vorhanden ist. Wir wollen reich sein und verstehen darunter, möglichst viele Güter besitzen. Je mehr wir haben, desto besser geht es uns. So mindestens die geheime Behauptung. So tickt das menschliche Herz naturgemäß. Wir lesen in der Bibel ab und zu mal davon. Nun ist ja in der Bibel nichts beschrieben davon, wie viele und für wie viel Geld wir Elektronikartikel kaufen sollen. Das ist also jetzt nicht unser Thema. Aber zum Thema Geiz und zum sinnvollen Umgang mit unserem Geld und auch dazu, wie wir wirklich reich werden, finden wir wertvolle Hinweise. Ich lese uns Gottes Worte aus dem Predigtext für das heutige Erntedankfest aus dem 2. Korintherbrief, Kapitel 9, in den Versen 6 bis 15. Ich meine aber dies, schreibt dort der Missionar Paulus: Wer da kärglich, also sparsam, sät, der wird auch kärglich, sparsam ernten. Und wer da sät im Segen, der wird auch ernten im Segen. Ein jeder, wie er sich's im Herzen vorgenommen hat. Nicht mit Unwillen oder aus Zwang, denn einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Gott aber kann machen, dass alle Gnade unter euch reichlich sei, damit ihr in allen Dingen alle Zeit volle Genüge habt und noch reich seid zu jedem guten Werk. Wie geschrieben steht, er hat ausgestreut und den Armen gegeben. Seine Gerechtigkeit bleibt in Ewigkeit. Wer aber Samen gibt dem Sämann und Brot zur Speise, der wird auch Samen geben, der wird auch euch Samen geben und ihn mehren und wachsen lassen, die Früchte eurer Gerechtigkeit. So werdet ihr reich sein in allen Dingen, zu geben in aller Lauterkeit, die durch uns wirkt, Danksagung an Gott. Denn der Dienst dieser Sammlung füllt nicht allein aus, woran es den Heiligen mangelt, sondern wirkt auch überschwänglich darin, dass viele Gott danken. Um dieses treuen Dienstes willen preisen sie Gott für euren Gehorsam im Bekenntnis zum Evangelium Christi und für die Lauterkeit eurer Gemeinschaft mit ihnen und allen. Und in ihrem Gebet für euch sehnen sie sich nach euch wegen der überschwänglichen Gnade Gottes bei euch. Gott aber sei Dank für seine unaussprechliche Gabe. Wir lassen diese Worte auf uns wirken unter dem Titel. Habe ich vergessen, habe ich euch unterschlagen, na gut. Unter dem Titel, so wirst du reich. Ja, also wer schon immer nach einer Anleitung suchte, wie man ein reicher Mensch wird, da ist sie. Und zwar drei Schritte. Erstens, mit Gottes Segen rechnen. Zweitens, von Gottes Geschenken weitergeben. Drittens, zu Gottes Ehre leben. So wirst du reich. Der Missionar Paulus ist seit längerer Zeit dabei, unter den christlichen Gemeinden Geld einzusammeln. Das ist so der Hintergrund. Die Christen in Jerusalem sind von einer Hungersnot stark getroffen und haben nicht mehr viel zu essen. Und Paulus bittet um Unterstützung für die Glaubensgeschwister in Form von Gebet immer mal wieder und auch in Form von Geld. Geld ist nun das Einzige, was man über längere Zeit transportieren konnte. Sonst hätte er wahrscheinlich auch um Güter gebeten oder wie auch immer. Was hat denn das nun heute mit dem Erntedankfest zu tun? Sehr viel. Bei Erntedank haben wir ja zunächst Landwirtschaft, Ackerbau, Brot, und andere Gaben des Feldes vor Augen. Der tolle Tisch zeigt es uns mal wieder. Erntedank bezieht sich aber auf viel mehr. Das sind die Sachen, die wir sofort parat haben und auf die der Blick auch gerichtet ist, aber die unseren Blick auf alles richten sollen, was wir von Gott geschenkt bekommen haben. Dazu gehört eine ganze Menge mehr. Und Gott dafür zu danken, ist ja nicht nur am Erntedankfest angebracht, sondern es ist eine Lebenseinstellung, um die es hier geht. Ich habe schon oft die Frage gehört und auch selbst bewegt, wie können wir Gott eigentlich für das, was wir haben, danken, wenn in anderen Teilen der Welt Menschen verhungern? Also wie kann man da fröhlich Danke sagen, wenn man selber hat und andere nicht? Diese beiden Aspekte nimmt der Missionar Paulus auf in diesem Text. Und er fängt an und führt den Begriff Segen nochmal vor Augen. Wer da sät im Segen, wer da wird auch ernten im Segen. Bedeutet in der Bibel die heilvolle Kraft Gottes. Ja, wenn Gott etwas segnet, dann wird es damit gut. Wenn Gott sich dahinter stellt und uns gibt, was wir brauchen. Wenn Gott sich entschließt, das zu unterstützen, was wir tun. Das ist Segen. Es ist nun angemessen, wenn wir Erntedankfest schon heute feiern, uns dankbar an Gott zu wenden. Nicht einfach die Gaben nur einzustecken und für uns zu behalten, wegzustecken einfach nur. Nicht nur haben und zufrieden sein. Das nur haben lässt über kurze Zeit schon wieder unzufrieden werden, weil man wieder mehr haben muss. Die Gaben sind dazu da, uns zu zeigen, dass Gott uns liebt. Sie sind gar nicht an sich dazu da, sie nur zu haben. Und es geht auch darum, sie sinnvoll einzusetzen, schreibt Paulus. Den Dank an Gott dadurch auch auszudrücken, dass man den Segenskreislauf weiterlaufen lässt, ihn sich wieder schließen lässt. Darum geht's in diesem Text. Gott segnet uns und wir geben weiter. Dadurch kommt der Segen auch zu anderen Menschen und wird vermehrt. Und allen Beteiligten wird deutlich, dass Gott es ist, von dem wir alles haben. Warum können wir also oder wie können wir Erntedank feiern, wenn andere Menschen irgendwo verhungern? Nur so, indem wir bereit sind, nicht auf dem Sitzen zu bleiben, was wir haben. Genau darum geht es Paulus. Und zwar mit sehr drastischen Worten. Paulus bittet hier ja für die Christen in anderen Teilen der Welt um Hilfe. Da sind welche in Not geraten. Und er schwingt hier nicht Reden, zeigt uns nicht Bilder von verhungernden Kindern. Das wirkt ja auch kurzfristig. Paulus geht es um eine Lebenseinstellung. Überleg dir mal, was Segen ist. Und überleg dir eigentlich mal, wie das bei der Landwirtschaft funktioniert. Wenn der Bauer sagt, Mensch du, jetzt habe ich aber hier Korn und Kartoffeln, das essen wir, das behalten wir für uns und jetzt haben wir genug. Es verdirbt sowieso irgendwann und irgendwann ist es auch alle. Und im nächsten Jahr bräuchte man wieder was. Wer aber nicht sät, also von dem, was er hat, was gibt, der hat im nächsten Jahr nichts mehr. Das ist ganz einfach, sagt Paulus. Das ist naturgemäß. Jeder hat es vor Augen ständig, die Leute früher vielleicht noch viel mehr. Aber wir sind ja von der Landwirtschaft hier auf dem Lande auch nicht so ganz weit weg. Hoffentlich bleibt uns das auch, wenn wir unsere Nahrung vielleicht nur noch künstlich produziert kriegen. Könnte aber sein, dass uns das dann verloren geht, dieser Blick. Aber der Bezug zur Landwirtschaft ist hier so deutlich, wenn du nicht wieder hergibst, wird daraus nicht noch mehr. Es ist ganz einfach. Wir hätten jetzt genug Stoff, den ganzen Sonntag darüber nachzudenken, wie wir unser Leben führen wollen. Und das soll auch genau von diesem Text ausgehen. Der will nicht nur unseren Kontostand verändern, sondern unser Herz. Erntedank geht durch den Magen, sagt Paulus. Durch den Magen anderer. Wer das, was er hat, als ein Geschenk Gottes versteht, der kann abgeben. Da ist nun die Reihenfolge so. Zuerst geben, dann empfangen. Natürlich, wenn wir was geben sollen, haben wir es ja längst empfangen. Aber das können wir ja so schön vergessen. Erntedank ist die Erinnerung daran, du hast es bekommen. Ja, habe ich doch selber erarbeitet. Ja, wer hat denn dir die Möglichkeit dazu gegeben und diese Welt, auf der man das kann? So, und jetzt geht es so, wenn du das wiedererleben willst zu bekommen, dann gib. Erstmal abgeben. Wir hätten es gern andersrum. Wir würden erst gern das so haben, dass Gott uns sagt, pass auf, ich gebe dir mal 1000 Euro, dann kannst du die auch abgeben. Nein, Gott sagt, nimm von dem, was du hast und gib mal. Was danach von mir kommt und ob das nur Geld ist, Paulus spricht ja von viel mehr. Der spricht von viel umfassenderen Gaben, die sie in der Gemeinde haben und die es für unser Herz zu bekommen gilt. Paulus sagt, du wirst in vielerlei Hinsicht beschenkt werden. Rechne mit Gottes Segen. Also rechne wirklich ganz genau. Wer reich werden will, muss rechnen. Das ist nicht nur bei Dagobert Duck so. Der rechnete immer falsch. Und in den Comics scheint es noch so, als ob er zu Erfolg kommt. Nein, man merkt es ja eigentlich, dass der Mann immer nur damit beschäftigt ist, das Geld zu behalten. Was hat man denn dann vom Geld? Rechne mit Gottes Segen. Stell dich zur Verfügung mit allem, was du bist und hast. Denn Gott will etwas noch viel Großartigeres mit dir anfangen, als dass du nur dich zur Ruhe setzt und genießt, was du längst schon hast. Aber Paulus macht deutlich, nicht mit schlechtem Gewissen. Also nicht, weil du musst. Deswegen drückt er hier gar nicht auf die Tränendrüse. Er sagt einfach nur, rechne dir das mal durch. So macht man ja auch bei Geldanlagen, man rechnet sich das ja durch. Lohnt sich das oder lege ich es lieber da an? Und Paulus sagt, überleg dir doch mal, wenn Gott dir das immer noch weiter wieder reinsteckt, irgendwo, ob sich das nicht lohnt abzugeben. Und wenn du das nicht willst, wenn du das nicht glaubst, dann behalt dein Geld für dich. Mach es gerne. Er will gar nicht sagen, dass Gott nicht alle Menschen lieb hat, sondern er will sagen, Gott hat daran Freude, wenn du fröhlich gibst. Ja, du findest übrigens in die Freude Gottes damit hinein. Wenn du davon mal was abkriegen willst, dann gib weiter. Denn Gott ist jeden Tag damit beschäftigt, aus seinem Reichtum weiterzugeben. Wir tun so, als ob er uns was wegnehmen will. Als ob er es nötig hätte. Warum sollte man denn sonst spenden? Gott braucht das ganz offensichtlich. Wie lächerlich. Der hat schon alles. Der ist doch auf unsere Kröten nicht angewiesen. Wenn Gott wollte, dann würde er Milliarden bewegen. Will er auch, übrigens, durch dich. Deshalb, jeder, was er sich im Herzen vorgenommen hat, aber nicht aus Zwang. Rechne mit Gottes Segen. Das ist der Weg dazu, dass du reich wirst und dass er durch dich andere beschenkt. Denn du wirst dabei nie zu kurz kommen, sagt Paulus als zweites, oder schreibt er, von Gottes Geschenken weitergeben. Beim Segen Gottes, wenn man sich das nochmal genau anguckt, geht es immer darum, dass wir Menschen von Gott eine gewisse Handlungsvollmacht bekommen haben. Ja, man spürt den Segen Gottes ja nicht, weil wir schon so einfach in der Lage sind, vieles zu tun. Wer allerdings auch mal kennengelernt hat, dass das gehörig schiefgehen kann, und da sind Landwirte vielleicht manchmal dichter dran als andere, der weiß, ob aus unserem Handeln, aus unserem Investieren Erfolg wird oder Misserfolg. Das haben wir nicht in der Hand. Na klar, Gott hat uns in seinem Wort gesagt, was er segnet. Richtig. Deswegen sagt Paulus das ja auch. Gib weiter, das segnet Gott. So. Aber wir können es nicht beanspruchen als etwas, was wir im Griff hätten. Ich mache das und dann macht Gott das. Gott funktioniert nicht. Er will dich mit hineinnehmen in seine Liebe und in seine Freude. Und deshalb ist das erstmal entscheidend, dass wir entdecken, wir sind beschenkt. Das war für mich sehr bedeutend, als ich ziemlich Glaubensschwierigkeiten hatte während meines Studiums, hat mir jemand aus den höheren Semestern mal den Tipp gegeben, weißt du was, mach dir mal eine Liste. Schreib mal alles auf, was Gott dir geschenkt hat. Zunächst dachte ich, ja klar, da fällt mir einiges ein, schreibe so 10 Sachen auf und dann bin ich damit auch durch. Und wenn man jetzt mal ehrlich nachdenkt und mal von der Grundlage ausgeht, dass wir nichts in diese Welt mitgebracht haben, dann kommst du mit dem Schreiben nicht mehr ans Ende. Ich mache das immer mal wieder. Das ist total gesund. Die Grundlage von allem, was hier verhandelt wird, ist, dass du dich als Beschenkte und als Beschenkter entdeckst. Dann wird man auch großzügig. Denn warum sollte Gott das anderen nicht schenken wollen? Und wenn er es anderen auch schenken will, wie macht er denn das? Das ist ja das verrückte Geheimnis in dieser Welt, dass Gott es darauf anlegt, die Armut nicht einfach zu beseitigen, indem er regnen lässt, nur das, was Leute brauchen. Sondern dass das immer einen Zusammenhang hat von Investition und Großzügigkeit bei Menschen. Man könnte fast sagen, Gott handelt vorwiegend durch Menschen. Er kann das alles alleine. Dass er es nicht alleine machen will, liegt daran, dass er dich so lieb hat. Was bist du wertgeschätzt, dass du dabei mitmachen sollst? Wenn es also darum geht, wie weit du dein Portemonnaie aufmachst für andere, dann brauchst du mal nicht daran denken, was fehlt dir nachher alles. Das ist der falsche Blick. Glaube heißt, sagt Paulus, durchgucken. Und sehen, wie Gott dich wertschätzt, dass er jetzt sein Vermögen in deine Hände gibt, damit du es weitergibst. Alles Gottes Geschenke. Alles geliehen, hat mal Manfred Siebald in einem Lied gesungen, damit wir es einsetzen. Die größte Gabe, spricht der Apostel Paulus im letzten Vers an. Dank aber sei Gott für seine unaussprechliche Gabe. Da weist er darauf hin, dass Gott seinen Sohn für uns Menschen gegeben hat, ihn eingesetzt hat, die höchste Investition, die man tätigen kann, weil er weiß, dass dadurch Leben kommt. Und Jesus hat es genau mit diesem Bild verglichen, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde kommt und man es wirklich aufgibt, dann entsteht kein neues Leben. Und so hat Gott den Keim für neues Leben entstehen lassen. Du brauchst es nur glauben. Und das ist aller Grund dazu, hier in Jubel auszubrechen. Dass wir das nicht tun, kann nur daran liegen, dass es uns irgendwie noch nicht so richtig klar ist. Ich glaube, dass Gott damit umgehen kann, aber wir dürfen ja auch da hineinfinden. Ja, und dass man dann sagt, so, wem kann ich das jetzt noch alles zeigen? Ja, fängt schon mal an, indem du weitergibst. Gibt so eine schöne Geschichte dazu, ein Bauer trägt einen Sack voll Weizen nach Hause. Er freut sich natürlich über das gute Korn, das er da hat. Da begegnet ihm Gott. Und er sagt dem Bauern, schenk mir doch deinen Weizen. Der Bauer überlegt. Und dann öffnet er den Sack und guckt rein und holt das kleinste Korn und reicht es Gott hin. Das kannst du haben. Da verwandelt Gott das Korn in Gold und gibt es dem Bauern zurück. Und der fängt an, sich zu ärgern. Genau das, meine ich, will Paulus uns hier mitgeben. Gott gibt uns auch an materiellen Gütern, was wir brauchen, aber auch an allem anderen. Und er sagt, und er wird euch umso mehr, er kann euch immer reichlich geben. Wagt dieses Vertrauen. Es geht Gott immer um die Vertrauensbeziehung zu ihm. Nie um etwas anderes. Er will nichts von dir haben. Er ist darauf auch nicht angewiesen. Er sucht dein Herz. Und wenn wir abgeben, verleihen wir unserem Vertrauen Ausdruck, dass Gott uns auch morgen gibt, was wir brauchen. Das ist für uns wichtig und andere können etwas von Gott entdecken. Das ist nämlich der dritte Hinweis, wie wir reich werden. Zu Gottes Ehre leben. Es geht um eine Lebensart. Gott ist großzügig. Und er will uns mit seiner Großzügigkeit anstecken. Deshalb geht Paulus sammeln. Er will den Leuten nichts antun. Er will nicht, dass die ärmer werden, weil sie abgeben. Er will, dass sie reicher werden. Denn sie kommen in diesen Segenskreislauf hinein. Gott gibt uns, wir geben anderen und die danken Gott dafür. Letztlich landet es wieder bei Gott, also der Blick. So verändert Gottes Liebe nicht nur den, der sie jetzt gerade empfängt. Dafür sind ja die Gaben da. Sondern sie verändert jeden, der mit ihm in Kontakt steht, wo derjenige das erlaubt oder diejenige. Er möchte aus uns richtig reiche Menschen machen. Ja, das soll so richtig, Jesus hat gesagt, ich bin gekommen, dass sie das Leben überfließend haben. Johannes 10, Vers 10. Und das Leben hängt nicht an den Gütern. Es ist der Weg, in dem wir das Vertrauen lernen. Und Gott gibt und nimmt uns in diesen Kreislauf mit hinein. Wie gesagt, es gibt keinen einzuklagenden Anspruch. Es wäre, ja, da geht Gott mit dir dann einen Weg. Ich habe das manchmal schon wahrscheinlich probiert. Ich setze mich irgendwie ein für Menschen, ich gebe Menschen ab und dann habe ich so meine Vorstellung, wie Gott mir das doch bitte zurückzahlen soll. Und dann ist man manchmal auch ganz enttäuscht vielleicht, dass er das nicht tut. Ja, Gott gibt immer besser, als du denkst. Der will noch immer noch mehr für dich, als du dir schon vorgestellt hast. Das wäre viel zu wenig, dir nur das zu geben, was du haben willst. Und das zu entdecken, diese Freude, das darum geht es. Und andere damit reinzunehmen und Gottes Ehre deutlich zu machen, weil er es hinbekommt, dass Menschenherzen bewegt werden. Dass Menschenherzen sich öffnen füreinander. Wovon wir wissen in unserer Welt, dass das nicht nur nicht selbstverständlich, sondern ein menschliches Wunder, also menschlich gesehen ein Wunder ist. Wer sein Leben und alles, was er hat, als Gabe von Gott versteht, der wird davon auch nicht regiert. Der kann sich zugunsten anderer davon trennen und lebt so zu Gottes Ehre. Nicht nur, was die Güter angeht, sondern er strahlt aus, wie Gott ist, der nämlich gerne gibt, wird uns gesagt, immer wieder. Und das kann ich kann dir zwar das nicht zurückgeben, also mit Geld-Zurück-Garantie kann ich es nicht machen, aber ich verwette mein Leben darauf, dass du bei Gott nicht zu kurz kommst. Auf keinen Fall. Du bist eingeladen, ihm zu vertrauen. Mir kommt immer wieder dieser eine Satz in den Sinn, den habe ich schon manchmal zitiert, aber ich finde, er gehört hier einfach her. Reich ist, wer viel hat. Reicher ist, wer wenig braucht. Am reichsten ist, wer viel gibt. Das ist hier die Rechnung. Und der Schlüssel zum Vertrauen auf Gott und damit zum Leben ist der, dass ich entdecke, wie beschenkt ich von ihm bin. Und dann sagt Paulus, Mensch, wenn du das siehst, ne, da kannst du nur sagen, ich bin doch nicht blöd und behalte das für mich. Wie blöd muss ich denn dann sein? Die Werbekampagne Geiz ist geil ist übrigens mit Unterschieden in der Übersetzung in mehreren Ländern Europas gelaufen und ein Riesenerfolg geworden. Nur in Spanien nicht. Da wurde nämlich so übersetzt, der Geiz verdirbt mich. Was ist das für eine Wahrheit, die da ausgesprochen wurde? Und deshalb, finde ich, sollte man im Blick auf das Abgeben unseres Geldes für das, was Gott wichtig ist, lieber den Werbespruch eines anderen Möbelherstellers verbreiten. Lebst du schon oder geizst du noch? Amen.